es ist so langsam Zeit. Dann lassen Sie uns beginnen und ich heiße alle herzlich willkommen jetzt an diesem Sonntagnachmittag zu unserer Bibelstunde. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich um diese Uhrzeit versammeln. Ich freue mich immer wieder, das zu hören. Und manche sind jetzt vielleicht überrascht und denken, nanu, wer steht jetzt heute da vorne? Habe ich ja noch nie gesehen. Manche kenne ich aber, das ist auch schön, habe schon bekannte Gesichter gesehen. Ja, ich war auch überrascht, als die Anfrage kam für diese Bibelstunde, aber nun bin ich hier. Normalerweise stehe ich am Pult in unserem Gästehaus in Titisee, Gästehaus Tanfried, und bin damit verantwortlich für die Gestaltung des Programms, für die Andachten, für unsere Gäste. Aber nun heute hier, ich heiße Schwester Elke Keinert und bin zum ersten Mal so hier in diesem Rahmen in der Bibelstunde, was etwas aufregend ist, aber ich freue mich auch drauf, dass wir jetzt miteinander Gottes Wort hören können, ihn loben und ehren, auch in einem ersten Lied. Wir singen miteinander ein Lied von hier vorne, von der Folie, vom Beamer, also nicht vom Liederbuch. Ich hoffe, es ist einigermaßen vielleicht manchen bekannt. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Möchte ich gern zu Beginn beten. Ja, Herr, und es ist so gut, dass wir dein Wort haben und dass dieses Wort uns ein Licht sein will auf unserem Weg. Und das kannst du auch jetzt schenken. Du siehst jeden von uns, so wie wir jetzt hier sind, mit dem, was wir mitbringen, was uns auch beschäftigt. Und wir danken dir, dass du uns gerade so siehst und auch zu uns so reden möchtest, dass wir es verstehen können, dass es für unser Leben Bedeutung gewinnt, was du sagst. Und so wollen wir jetzt miteinander auch damit rechnen, dass dein Wort dieses Licht ist, das hineinstrahlt und das gerade da hineinleuchtet, wo wir es brauchen und wo du etwas hell machen willst. Danke dafür. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie so manchmal einen Film anschauen oder so. Da freut man sich immer, wenn am Ende dann so das Happy End kommt. Wenn das Gute siegt, wenn die zwei sich kriegen oder wie auch immer. Wenn es einfach irgendwie gut ausgeht, positiv endet. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Film gesehen, da war das anders. Da war dann plötzlich Schluss und da war gar kein Happy End. Und da dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein, dass es da aufhört. So kann es doch nicht aufhören. Wir haben diese Sehnsucht so nach dem Happy End ja in uns, dass es gut wird, dass wir sagen können, ja, genau so soll es sein. Ein Happy End. Wir haben im Neuen Testament einen Bericht, da gab es eigentlich auch kein Happy End. Obwohl alles dafür sprach, da geht dann einer am Ende traurig weg. Und man weiß eigentlich dann nicht, wie es weitergeht. Ein junger Mann. Und er hat die besten Voraussetzungen mitgebracht. Ich möchte den Text lesen aus Markus 10, Vers 17 bis 22. Es geht um diesen reichen, jungen Mann, der reiche Jüngling. Da heißt es, und als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ja, eigentlich ein dramatisches Ereignis, auf den ersten Blick vielleicht eher nicht, ein Gespräch, aber im Grunde dramatisch, weil es um das Entscheidende im Leben geht. Und ich möchte so unter drei verschiedenen Punkten das mit Ihnen anschauen. Da kommt einer und er stellt die entscheidende Frage. Jesus, er sieht ihn an und ruft ihn in die Nachfolge. Er geht traurig weg und lebt weiter wie bisher. Da ist einer, ein junger Mann, und er kommt zu Jesus. Er stellt die entscheidende Frage. Als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete nieder, fragte: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Nun, ich habe mir erst mal Gedanken gemacht, wer ist denn dieser reiche junge Mann? Da können wir manches so rein von dem, was uns äußerlich begegnet, sehen, aber auch in dem, wie er fragt, sehen wir ein wenig dahinter. Wer ist er? Ein junger Mann, offenbar in einer höheren Position. Wenn wir die Parallelberichte lesen im Matthäusevangelium, da heißt es, er wird Jüngling genannt. Wir stellen uns dann vielleicht immer so einen ganz jungen Mann vor, einen Jugendlichen vielleicht, einen Teenager, gell, so in unserem Sprachgebrauch. Aber bei den Juden war es so, dass Männer im Alter bis zu 40 Jahren eben Jüngling mit diesem Begriff genannt werden konnten. Und er wird ja wohl kein Jugendlicher gewesen sein, denn er bekleidete eine höhere Position. Im Lukas-Evangelium wird er Oberer genannt. Die meisten Ausleger denken, er war so ein Synagogenvorsteher oder auch ein Richter. Manche denken sogar, er war Mitglied des Hohen Rates, weil Jesus sich ja auch über das Gesetz mit ihm unterhält. Wir wissen es nicht genau, aber er hatte eine höhere Position und er war jung, er hatte das Leben noch vor sich und er hatte eine angesehene Stellung. Was auch genannt wird am Schluss, er ist reich, er hatte viele Güter, reich und wohlhabend. Er war also materiell abgesichert und er musste sich so keine Sorgen machen um sein Auskommen oder ums Einkommen. Er hat alles, was er braucht. Ein sorgenfreies Leben, Sicherheit, eine gesicherte Existenz. Aber da ist noch mehr. Ich habe es mal so zusammengefasst. Er achtet und lebt nach Gottes Ordnung. Von Jugend auf war er mit dem Gesetz vertraut und er sagt selber, er hat es gehalten. Jesus nennt ihm Gebote. Und er sagt, ja, das habe ich alles getan. Da habe ich mich bemüht. Und diesem jungen Mann sind Gottes Gebote, seine Ordnungen wichtig. Er richtet sich danach. Das ist ja auch schon was. Wir würden sagen, oh, ein richtiges Vorbild. Der hat gut gelebt. Der wollte niemand etwas zuleide tun, keinen betrügen. Ein reines Leben führen. Und das stellt er für sich nun mit bestem Gewissen auch fest. Jesus zitiert hier die Gebote der Nächstenliebe. Da kommen wir nachher noch drauf. Und dieser junge Mann denkt, ja, das habe ich doch alles gehalten. Er hält sich also da ein Stück weit für gerecht. Und nach menschlichem Ermessen könnte man das auch so sagen. Und ich habe so gedacht, diese Selbsteinschätzung, die klingt für mich hier aber nicht überheblich. Er meint es ja doch irgendwie ehrlich. Er wirkt auch nicht eingebildet. Und dennoch sehen wir, was hier anklingt. Selbstgerechtigkeit. Das habe ich doch alles getan. Und dann ist es doch auch gut, so wie ich lebe. Und da ist also einer, der meint, er kann es durch eigene Anstrengung Gott recht machen. Das ist das eine, was dahinter steht. Aber wir sehen auch, dass er sich doch auch mehr Gedanken macht. Da ist noch etwas anderes in ihm. Er hat den Wunsch nach ewigem Leben. Er ist ja nicht nur mit seinem Reichtum beschäftigt. Das ist ja auch die Gefahr, wenn man viel hat, dann ist man ganz schnell mit dem Vielen beschäftigt, weil einen das ja auch sehr in Beschlag nimmt. Aber dieser junge Mann, er denkt nach. Da muss es doch noch mehr geben als Geld, als diese gute Stellung, das Ansehen. Mehr als Geld und Karriere und Reichtum. Und so macht er sich Gedanken über das Leben, was hinter dem irdischen Leben steht. Er hat viel, aber er hat auch den Mut zu sagen, dass ihm doch etwas fehlt. Er will also mehr als das, was er schon hat. Was will er? Ewiges Leben. Also er will in das Leben mit Gott eingehen, nach dem Verständnis der Juden. Er will das Himmelreich teilhaben an der Gottesherrschaft. Danach hat er Sehnsucht. Wunsch nach ewigem Leben. Wir sehen bei ihm, er bleibt nicht am Vordergründigen stehen. Und so stellt er die wichtigste Lebensfrage. Die dritte Katechismusfrage im alten Konfirmandenbuch lautet: Was soll deine vornehmste Sorge in deinem Leben sein? Vielleicht könnten es manche beantworten. Die Antwort heißt da, dass ich dem Ruf Gottes folge und das Himmelreich gewinne. Die vornehmste Sorge. Die wichtigste Lebensfrage. Warum ist das die entscheidende Frage? Wenn ich in diesem Leben das beantworten kann, weil es sich in diesem Leben entscheidet, wo ich die Ewigkeit verbringe. Seine Frage: Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das zielt ja auf das, was bleibt. Und wir sind ja so angelegt, ja, wir wollen ja eigentlich, dass etwas bleibt von uns. Dass da nicht nur so ein Strich ist zwischen zwei Jahreszahlen und mehr nicht. Wir wollen, dass etwas bleibt. Und neulich in den Nachrichten, da kam so eine Sportübertragung, ich schaue mir das manchmal gern an, ist auch immer spannend, im Moment gerade die WM, ja, mit den Skispringern. Und dann hat ja unser Deutscher gewonnen, das ist auch immer wieder schön, ja, Goldmedaille. Was sagt der Kommentator? Das ist ein Sieg für die Ewigkeit. Und da denke ich dann immer wieder, ja, also, da wäre ich mir nicht so sicher. Ein Sieg für die Ewigkeit, was klingt aber da an? Das, was bleibt, auch von dem. Dieser Wunsch, dass es nicht aus ist. Wir wissen aber auch, ja, ein paar Jahre später weiß wahrscheinlich keiner mehr, wann er jetzt da wo gewonnen hat. Und es hat auch keine Bedeutung für die Ewigkeit, wenn er da mit einer Goldmedaille ankommt. Und da habe ich mich erinnert an den Eric Liddell. Vielleicht hat mancher schon von ihm gehört. Er war ein sehr guter Sportler und er hat es vorgezogen, auf eine eigentlich sicher geglaubte Goldmedaille zu verzichten, weil bei den Olympischen Spielen hätte er an einem Sonntag laufen müssen. Und das wollte er nicht. Er wollte Gott ehren am Sonntag und ist nie an einem Sonntag ein Rennen gelaufen. Und so hat er darauf verzichtet. Und das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Die wichtigste Lebensfrage: Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Mit dieser Frage kommt er. Und er sagt ja hier interessanterweise: Was muss ich tun? Er fragt nicht, wie bekomme ich es? Was muss ich tun? Und auch da sehen wir wieder, Er denkt, er muss es machen. Er muss Gebote erfüllen. Und zu dem, was er alles schon gemacht hat, muss jetzt noch was dazukommen. Und das spiegelt eigentlich eine allgemeine jüdische Auffassung wider. Durch gute Werke ist es möglich, das ewige Leben zu bekommen. In einer Auslegung schreibt Gerhard Meyer dazu: Nach damaliger jüdischer Auffassung rechnet Gott wie ein Kaufmann am Ende des Lebens gute und böse Taten zusammen und eröffnet dann, wenn die Gesamtrechnung positiv ausfällt, also wenn man mehr gute wie schlechte Taten hat, dann eröffnet es einem die Teilnahme an der Gottesherrschaft, am ewigen Leben. Aber so wusste der Jude nie, wie seine Bilanz stand. Und er musste also immer bemüht sein, mehr gute Taten zu tun, als er schlechte Taten getan hatte. Doch wann reicht es aus? Das war ja auch die große Frage von Martin Luther. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun? Und daher hatten die Juden auch im Grunde keine Heilsgewissheit. Und dieser junge Mann sehnte sich aber danach, zu wissen, wie er das bekommt. Zu wissen, wo er sein wird, nach dem Leben hier. Und nun ist es ja wunderbar, was macht er? Er geht zu Jesus. Er erwartet also von Jesus die Antwort. Er läuft zu ihm hin, das zeigt ja auch, es war ihm dringlich. Das war ihm ein großes Anliegen, ein großer Wunsch. Und er kniet vor Jesus nieder. Er fällt auf die Knie, also Zeichen auch der Anerkennung, die er Jesus gibt. Er nennt Jesus Rabbi, Meister, Lehrer. Er nennt ihn sogar den guten Lehrer, also einer, der Vollmacht besitzt. Ein Rabbi, der Antworten geben kann. Der Antworten hat auf entscheidende Glaubens- und Lebensfragen. Da ist einer, der mehr weiß als er selber. Und wenn jemand Auskunft geben kann über das ewige Leben, dann dieser Jesus. Und tatsächlich, er ist ja an der richtigen Adresse. Wie gut, dass er zu Jesus geht. Er ist der, der diese Frage beantworten kann. Das sagt Petrus ja auch einmal in Johannes 6, Vers 68. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir sonst gehen? Worte des ewigen Lebens, das hat nur einer, Jesus selber. Der reiche junge Mann, er kommt mit diesem Wunsch, mit der Sehnsucht, mit dieser zentralen Frage. Und er kommt zu Jesus. Eigentlich die besten Voraussetzungen für ein gelingendes Gespräch. Nun, wenn wir das so anschauen, wie dieser junge Mann kommt, was ihn bewegt, da dachte ich auch, wir können uns doch in manchem wiedererkennen. Vielleicht haben wir keine höhere Position. Vielleicht sind wir jetzt auch nicht in dem Sinne so reich, wie er reich war. Wenn das so betont wird, dann muss er wahrscheinlich schon nicht, ja, keinen kleinen Besitz gehabt haben. Doch ich habe auch gedacht, wir sind ja doch schon auch reich. Wir haben so viel. Wir haben so viel mehr, als wir eigentlich bräuchten. Wir haben vieles im Überfluss. In der westlichen Welt, da ist dieser Wohlstand und wir wissen auch, dass uns das nicht immer gut tut. Im Gegenteil. Und da ist dieser junge Mann, der Gottes Gebote achtet, der danach leben will. Und so wollen wir das ja auch, wenn wir Gottes Wort hören. Es ist uns ja auch ein Anliegen, dass wir so leben wollen, wie Jesus es sagt, wie Gott es sagt. Aber da ist immer auch schnell diese Gefahr, wir wollen es dann recht machen, wir wollen es gut machen. Und da sind wir vielleicht auch manchmal so dran, zu denken, was muss ich nicht alles noch tun? Und was, ja, wie muss ich denn werden? Sehnsucht nach ewigem Leben. Dass etwas bleibt, das kennen wir auch, wenn wir ehrlich nachdenken. Dass auch etwas von uns bleibt und dass es mit dem Tod nicht einfach aus ist, zu Ende. Dass wir irgendwo im Nirvana ist oder ganz weg, wie auch immer. Wir haben diese Sehnsucht nach dem Ewigen in unserem Herzen. Und dann ist da die Frage, wo gehen wir mit unseren Lebensfragen hin? Gehen wir zu Jesus? Erwarten wir von ihm eine Antwort? Ist er für uns der, der Antworten geben kann, der in unser Leben hinein sprechen darf? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nun folgt die Antwort Jesu, die uns zeigt, wie Jesus jetzt mit diesem jungen Mann umgeht, wie er ihm begegnet. Jesus sieht ihn an und er ruft ihn in die Nachfolge. Da heißt es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist Jesu Antwort. Und wieder antwortet Jesus in einer genialen Art. Er tadelt ihn jetzt nicht und sagt, also hör mal, da gibst du doch ein bisschen an, gell, wenn du sagst, diese Gebote habe ich alle gehalten, das geht ja eigentlich gar nicht. Ich will dir jetzt mal zeigen, wo der Fehler liegt. Er sagt auch nicht, oh toll, du hast schon so viel geleistet, ich bin begeistert von dir. Er wendet sich ihm zu, so wie er es braucht. Und er begegnet ihm in Liebe. Er will ihn zu sich ziehen. Er will ihn bei sich haben. Und dazu muss er ihm ja auch zeigen, was dazu nötig ist. Zunächst einmal ist mir dieser Satz immer wieder so, geht mir so ins Herz. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Also Jesus gewinnt ihn lieb. Er sieht ihn an in Liebe. Und da sieht er auch seine Sehnsucht, seine Wünsche, sein Fragen, sein Bemühen, das sieht er alles. Wenn Jesus sieht, dann hat das besondere Qualität. Er hat einen ganz persönlichen Blick. Er sieht jeden Einzelnen. Wenn man hier oben steht, dann sieht man nicht immer jeden Einzelnen, dann sieht man halt erstmal viele, ja. Und man sieht auch manchmal drüber hinweg, aber Jesus sieht anders. Er sieht jeden Einzelnen und sie sieht er ihn auch. Und er ruft ihn jetzt auch in die Nachfolge. Interessant ist, wenn man die Berufungsgeschichten liest, bei den Fischern, bei Levi, da heißt es auch, Jesus sah sie. Das Sehen Jesu, das ist das Erste. Er schaut genau hin und er sieht da auch ins Herz hinein und weiß, was jeder braucht. Und so sieht er diesen jungen Mann und er sieht aber tiefer. Er sieht nicht nur das, was schon da ist, er sieht das, was fehlt. Und er sieht, dass das, was in den Augen des reichen jungen Mannes zählt, dass das vor Gott keinen Bestand hat. Jesus sieht, dass dieser junge Mann ihn braucht. Und er gewinnt ihn lieb und schaut ihn an mit dieser Liebe, mit der er jeden Menschen anschaut, der ihn braucht, der ihn sucht. Es ist diese Liebe zu den Verlorenen, die wir bei Jesus sehen. Und diese Liebe ist jetzt das Fundament für das, was Jesus jetzt sagt. Seine Liebe steht hinter dem, was er jetzt aufdeckt. Da heißt es, er erkennt, was ihm fehlt. Jesus weist ja zunächst einmal auf die Gebote hin. Alles Gebote der zweiten Tafel, Gebote der Nächstenliebe. Jesus sieht aber, was hinter diesem gesetzestreuen Leben ist. Da fehlt etwas, und zwar das Entscheidende. Die Beziehung zu Gott. Es geht nun um das Gebot auf der anderen Tafel. Um das erste Gebot. Jesus sieht bei ihm, dass sein Herz nicht allein Gott gehört. Dass da auch noch etwas anderes ist. Oder dass da vielleicht sogar hauptsächlich etwas anderes ist. Und so will jetzt Jesus diesem jungen Mann helfen, den Weg zu ihm zu finden. Aber dazu muss er ihm zeigen, was ihm den Weg versperrt. Und so ist Jesus. Er will uns immer wieder zeigen, was uns wirklich weiterbringt. Wir denken ja manchmal, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Sieht ja ganz gut aus bei mir. So schlimm ist es ja vielleicht gar nicht. Aber Jesus sieht, ob uns etwas fehlt und was uns fehlt, egal was es sein sollte. Er sieht viel klarer, viel schärfer, als wir es könnten. Und da legt er manchmal den Finger in die Wunde. Aber nicht, um drin rumzubohren und es schlimmer zu machen, sondern weil er es ja heilen will, weil er zurechtbringen will, weil er das geben will, was wir wirklich brauchen, wonach wir uns sehnen. Und so bietet er ihm den wahren Reichtum an. Das ist aber jetzt verbunden mit einer Forderung. Jesus sagt ja, geh weg, verkaufe alles, was du hast und gib es ab. Nun dürfen wir nicht denken, er soll das verkaufen und das machen sozusagen eine weitere gute Tat, noch mehr Gebote erfüllt, noch mehr geleistet. So meint Jesus das nicht. Es geht nun darum, das abzugeben, was ihn hindert, wirklich ganz bei Jesus zu sein und damit das ewige Leben zu haben. Er soll loslassen, was ihn bindet, was sein Herz einnimmt. Er soll das erste Gebot leben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er soll Gott an die erste Stelle setzen. Und damit verbunden ist die Verheißung. Der Schatz im Himmel, den wirst du dann haben. Das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und so soll er frei werden von dem, was ihn bindet, um das zu bekommen und anzunehmen, was Jesus ihm gibt. Wahren Reichtum. Der wahre Reichtum, worin liegt er? Jesus macht uns reich in seiner Liebe, weil er uns ansieht, und weil wir dadurch Angesehene sind beim Vater, weil wir dadurch zu Gott gehören dürfen. Diese Liebe macht uns reich. Und das ist die Voraussetzung, um loslassen zu können. Wer sich von Gott geliebt weiß, der kann auch loslassen. Können loslassen, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, was haben wir? Was haben wir in Jesus? Was haben wir mit seiner Liebe? Und selbst wenn wir alles hergeben müssten, diese Liebe können wir ja nie verlieren. Wenn der Reiche loslässt, was ihn regiert und sein Leben bestimmt, dann wird er zwar äußerlich arm sein, aber er wird den wahren Reichtum gewinnen. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Diesen Schatz kann er haben. Jesus sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Also er soll seinen Besitz verkaufen und abgeben. Und nun sollten wir diese Aufforderung Jesu ja nicht missverstehen, dass jetzt jeder denkt, ich muss jetzt alles, was ich habe, verkaufen und ich muss es den Armen geben. Das kann auf Einzelne zutreffen. Und viele haben sich von diesem Wort auch schon treffen lassen und wussten, das und das gebe ich jetzt ab. Das verkaufe ich und den Erlös gebe ich irgendwo hin. Jesus kann einem das zeigen, wenn das dran ist. Aber egal, ob wir reich oder arm sind, was Jesus jedem von uns sagen will, gib ihm das, was anstatt ihm dein Leben regiert. Und gib ihm das, was dich hindert, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihm zu folgen. Und darum geht es in der Einladung, die Jesus jetzt ausspricht. Komm und folge mir nach. Jesus lädt ihn ein, ihm zu folgen. Und dazu wollen wir nun miteinander ein Lied singen in unserem grünen Liederbuch. Jesus, dir nach. Jesus lädt diesen jungen Mann ein, ihm zu folgen. Komm und folge mir nach. Diese Worte sind ja eigentlich wie eine Berufung in die Jüngerschaft. Auch diese Worte lesen wir bei den Fischern, bei Levi, wie Jesus sie in ihre unmittelbare Nähe ruft, in die Wanderschaft mit ihm. Also der junge Mann, er soll ganz dicht bei Jesus sein, mit diesem Rabbi mitgehen. Er beruft ihn also in eine Vorzugsstellung, bei Jesus zu sein. Jesus verlangt also nicht nur, dass er etwas abgibt, sondern er bietet ihm ja auch etwas an, etwas viel Größeres. Und da ist jetzt die Frage, wie reagiert dieser junge Mann? Lässt er das los? Oder was ist ihm jetzt entscheidend wichtig? Hat er überhaupt erkannt, was Jesus ihm da geben will? Jesus sagt ganz klar, in aller Klarheit, was zu tun ist. Er redet nicht drumherum, macht da nicht viele Worte. Und es ist oft so, dass Jesus durch wenige Worte treffen kann. Und dass das, was er sagt, dann das Entscheidende ist für unser Leben. Es ist eine Einladung. Er kann folgen oder auch nicht. Jesus zwingt es ihm nicht auf. Und es geht jetzt auch nicht um Erfüllung von Gebot, Pflicht oder Gesetzestreue, sondern es geht um Jesus selber. Folge mir nach. Er soll also Jesus folgen, keiner Sache oder Religion oder Ideologie, keiner Idee, sondern ihm, dem Sohn Gottes. Jesus ersucht keine Anhänger in dem Sinn, wie es Parteianhänger gibt, die vielleicht irgendwann einmal zur Versammlung gehen oder auch nicht. Oder Bewunderer, die ein Idol haben. Oder Fans, die manchmal zu einem Konzert gehen und dann zujubeln, aber wo es doch fürs Leben letztendlich keine Bedeutung hat. Wo auch keine persönliche Bindung da ist, keine persönliche Beziehung. Jesus ersucht Nachfolger, keine Sympathisanten. Und wenn dieser junge Mann nachfolgt, wird er den Schatz im Himmel bekommen. Jesus zu folgen, heißt, ewiges Leben zu bekommen. Das sagt Jesus selber einmal in Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus, diesem Hirten zu folgen, heißt, das ewige Leben zu haben. Nun ist eigentlich alles gesagt. Die Frage wurde ausgesprochen, Jesus hat die Antwort gesagt, jetzt kommt es auf die Entscheidung an. Jesus fordert zu einer Entscheidung auf. Und er hat deutlich gemacht, diesem jungen Mann gezeigt, daran, wo dein Herz hängt, das ist dein Gott, das macht deinen Reichtum aus. Und so gibt es jetzt für ihn eigentlich nur diesen einen Weg, um zu Gott zu kommen, das abzugeben, was sein Leben bisher bestimmt hat, loszulassen. Vielleicht steht auch bei uns eine Entscheidung an. Loslassen, was mich hindert, mit ganzem Herzen Jesus nachzufolgen. Loslassen, was mein Leben bestimmt. Bei unserem jungen Freund war es der Besitz. Was ist es bei uns? Wo müsste Jesus zu mir sagen, lass das los? Gib das ab. Woran hängt mein Herz so, dass ich denke, darauf kann ich nicht verzichten? Ein Vergnügen, eine Bequemlichkeit, vielleicht sogar eine Sucht, eine Beziehung, eine Aufgabe? Was hat bei mir vielleicht so viel Raum in meinem Herzen eingenommen, dass ich so daran hänge, und Jesus vielleicht aus dem Blick verloren habe? Was sollte ich loslassen? Jesus kann und wird es mir zeigen, auch wenn ich darum bitte. Die Frage ist dann, ob ich mit der Antwort zufrieden bin. Jesus geht von der Entscheidungsfähigkeit des Menschen aus. Und der junge Mann entscheidet sich. Wir lesen, er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Er geht traurig weg und das bedeutet, er lebt weiter wie bisher. In anderen Übersetzungen und Übertragungen, da wird es noch ein bisschen deutlicher, dieses Wort unmutig. Da heißt es zum Beispiel, als er die Antwort hörte, da fiel ein Schatten über sein Gesicht oder sein Gesicht verdüsterte sich. Also da hat er sich auch ein bisschen geärgert vielleicht. Das wollte er nicht hören. Mit dieser Antwort hat er auch nicht gerechnet. Er sollte sich Jesu Herrschaft unterstellen, bei ihm sein, Gott über alles stellen. Er sollte also seine Haltung verändern und sein Herz öffnen für Jesus. Aber dazu war er noch nicht bereit. Wir sehen aber auch, Jesus hat seine Schwachstelle aufgedeckt. Jesus liebt ihn so sehr, dass er ihm die Wahrheit zumutet und dass er ihn dazu erst einmal auch fähig macht zu entscheiden und zu überlegen, was will ich denn? Jesus mutet manchmal eine harte Wahrheit zu, aber er tut es immer in seiner Liebe. So schreibt jemand einmal, Liebe ist fähig, auch einen harten und schmerzhaften Rat zu geben. Christus liebt uns genug, um gerade heraus mit uns zu reden. Wenn seine Liebe oberflächlich wäre, würde er uns nur seine Zustimmung geben. Aber weil seine Liebe uneingeschränkt ist, stellt er uns vor lebensverändernde Herausforderungen. In seiner Liebe sagt Jesus nicht immer nur das, was wir hören wollen, sondern das, was gut für uns ist, was wir hören sollten. Die Frage ist, was machen wir damit? Unser junger Freund, er nimmt diese Herausforderung nicht an. Der Grund ist eindeutig genannt. Ganz knapp, er hatte viele Güter. Mehr steht da nicht. Das ist die Erklärung. Die Bindung an seinen Besitz ist größer als die Liebe zu Gott. Dass er es auch wagen will, diesem Jesus zu folgen. Wir sagen das immer so, dass es ein Wagnis ist, aber letztendlich denken wir das vielleicht, dass wir wie einen Sprung machen, wo wir nicht wissen, wo geht's hin. Aber es ist ja nichts Ungewisses, weil wir dürfen ja wissen, wo es hingeht, mit ihm. Dieser junge Mann, er ist gebunden und er lässt sich nicht befreien in diesem Moment von Jesus. Im Psalm 62, da heißt es, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Es ist schon eine Gefahr, dass das, was wir haben, dass wir daran unser Herz hängen und dass wir nicht bereit sind, manches loszulassen, was uns bindet. Er will nicht loslassen, was ihn bindet. Er möchte das ewige Leben, aber nicht, um den Preis das herzugeben, was sein Leben bestimmt. Er will seine Sicherheit nicht aufgeben, das Angenehme, das Gute, den Wohlstand. Und wir hatten neulich drüber geredet, im Schwesternkreis, glaube ich, war es, das ist gerade bei uns in dieser Wohlstandsgesellschaft ja so schwer. Viele Menschen sind so zu auch für das, was Jesus sagt, weil ihr Herz da an solchen Dingen hängt, an dem Äußeren, an das, was man hat und wo man immer noch mehr will. Der Wohlstand ist auch eine Gefahr und hält viele auch davon ab. Aber Jesus, er verspricht viel mehr als das, was wir hier haben. Es gibt immer wieder Dinge, die uns binden wollen. Manche wissen zum Beispiel, dass ihre eigene Familie ihnen vielleicht mit Ablehnung begegnet, wenn sie mit Jesus leben. Das kann uns auch zurückschrecken lassen vor einem konsequenten Leben mit Jesus. Andere wissen, dass sie vielleicht eine Beziehung beenden müssten, um Jesus konsequent zu folgen. Wieder andere erkennen, welche Wünsche und Vorstellungen mit dem, was Jesus sagt, eigentlich nicht übereinstimmen. Loslassen, was uns bindet, heißt frei werden von dem, was uns schadet. Der junge Mann nimmt nicht an, was Jesus ihm geben will. Er bleibt bei seinem alten Leben. Er hat die Wahl, aber er trifft die Wahl für das, was er auch kennt, wo er vielleicht so dran hängt, dass es ihm diesen Preis nicht wert ist für ein Leben, wo er eigentlich nicht weiß, was auf ihn zukommen wird. So bleibt er äußerlich reich, aber innerlich ist er arm. Er geht traurig weg, betrübt, bekümmert. Er geht nicht fröhlich seine Straße, wie dieser Mann aus Äthiopien, der Jesus gefunden hat und fröhlich weiterzog. Er geht traurig weg. Nun, wir wissen nicht, wie es nach diesem Gespräch mit Jesus, nach dieser Entscheidung weiterging mit ihm. Wir hören nichts mehr von ihm. Aber in diesem Augenblick hat er das größte Angebot seines Lebens ausgeschlagen. Und Jesus, er lässt ihn gehen. Er gibt ihn frei. Er hätte ja die Macht gehabt zu sagen oder ihn mehr oder weniger durch seine Kraft zu ihm zu ziehen. Aber das macht er nicht. Er will nicht, dass er aus Pflicht oder gezwungenermaßen bei ihm ist und ihm folgt, sondern freiwillig. Weil er ihn liebt, gibt er ihn frei. Echte Liebe setzt den anderen nicht unter Druck, sondern lässt ihm auch die Würde der Entscheidung und Verantwortung. Und so zwingt Jesus seine Liebe niemandem auf, aber er bietet sie jedem an. Der junge Mann nimmt sie nicht an in diesem Moment. Eine Geschichte ohne Happy End. Und bei uns? Wie sieht es denn in unserem Lebensfilm aus? Haben wir unser Leben Jesus anvertraut? Wissen wir, dass das Happy End kommen wird, im ewigen Leben bei Gott zu sein? Folgen wir Jesus nach und sind wir auch immer wieder bereit, uns von ihm auch fragen zu lassen, gibt es da etwas, was dich bindet, was du loslassen solltest, wo du dein Herz wieder ganz neu für mich öffnen solltest? Es gibt ein Happy End in unserem Leben und es beginnt ja schon jetzt, weil wir ja schon jetzt mit Gott in Gemeinschaft leben können. Wenn wir an Jesus glauben, ihm nachfolgen. Und so ist auch diese Frage beantwortet von Jesus. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das sagt Jesus über sich. Eine eindeutige Antwort. An ihn glauben, ihm folgen, sich ihm immer wieder anvertrauen. Und wenn wir Jesus als Erlöser annehmen, dann beginnt ein Leben mit Gott in alle Ewigkeit. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, und danke, dass wir sehen können, wie du mit Menschen redest. Danke, dass wir sehen können, wie du Menschen ansiehst. Und so willst du auch mit uns reden, uns ansehen in deiner Liebe immer wieder. Und du weißt auch, mit welchen Fragen wir kommen. Ob es diese entscheidende Lebensfrage ist, die für uns noch nicht beantwortet ist. Aber danke, dass du diese Antwort hast und dass du uns das verheißt, dass wir für ewig bei dir sein können. Du kennst auch die anderen Fragen, die uns umtreiben und das, was uns vielleicht bindet. Und so mach uns bereit, dass wir auch auf das hören, was du dann sagst. und dass wir in deiner Kraft auch loslassen können, was uns vielleicht schwerfällt abzugeben. Aber danke, Herr, dass du immer mehr, viel mehr für uns bereit hast und dass du dieser unendlich reiche Herr bist, der uns alles schenken will, was wir brauchen. Und wir denken heute auch besonders an diesem Tag an die Christen, die ja wirklich viel loslassen und um dir nachzufolgen, die in Bedrängnis sind. Du siehst auch sie, in welchem Land sie sind, wo sie gerade auch deine Hilfe besonders nötig haben. Und da wollen wir auch miteinander beten, dass du sie stärkst, dass sie dir treu sein können, durch alle Not hindurch. Danke, dass du das wirken willst. Amen. Singen wir noch mal zusammen ein Lied, die Nummer 258, Er ist der Erlöser. Ja, dann gibt es für diese und nächste Woche noch einiges Wissenswerte, wo wir Sie gern einladen würden. Bei uns in Titisee im Gästehaus würde ich jetzt immer die Nachmittagswanderung oder den Ausflug oder irgendwas vorstellen und anbieten. Aber wir haben hier auch ganz interessante und gute Veranstaltungen. Und gleich jetzt ab morgen ist bei uns hier die Theologische Woche. Und da wird Pfarrer Dr. Hartmut Schmid die Referate, die Bibelarbeiten halten zum Thema die Frage nach dem Anfang. Schöpfung, Urgeschichte, biblische Anthropologie. Hochaktuell, sicher sehr interessant, sehr gut. Und Sie sind herzlich willkommen als Tagesgast zu den einzelnen Veranstaltungen. Draußen liegen auch diese Blätter aus, also können Sie sich gern mitnehmen, informieren, was für Sie dann auch in Frage kommt oder von der Zeit her auch günstig ist. Das wäre dieses für diese Woche. Und dann, draußen hängt ein Plakat von unserem Buchcafé Credo. Da gibt es nächste Woche am 12. März, also ja, übernächste Woche, eine Lesung mit dem Josef Müller. Der hat ein Buch geschrieben, ziemlich bester Schurke heißt das, glaube ich. Und interessant auch der Untertitel, passt auch zu unserem Thema, ein Mann, der alles verlieren musste, um den wahren Reichtum zu finden. Also, wenn Sie ihn hören, kennenlernen wollen, es gibt eine Änderung, was hier angeschlagen ist. Es ist nicht im evangelischen Gemeindehaus, soll ich sagen, sondern in der Kirche in Aidlingen. Also diese Lesung mit Josef Müller. Dann auch ein herzliches Willkommen am 14. März zum Frauenfrühstück. Auch ein sehr gutes Thema. Da geht es um Vergebung, vergeben lernen. Die Referentin wird sein Nicola Vollkommer, auch bekannt als Autorin. Das also am Samstag, 14. März, hier bei uns im Haus. Man kann sich noch anmelden, also herzlich willkommen auch dazu. Und wir sind auch aufmerksam gemacht worden von der ÜMG, gibt es am 18. März einen Informations- und Gebetsabend zu Nordkorea, also beten für besonders für die verfolgten Christen dort. Und das ist in Walderstadt Schaffhausen. Da liegen, glaube ich, auch Flyer aus. Sie müssen einfach draußen mal schauen. Und auch vom Frauenfrühstück liegt noch etwas aus. Das sind also die Veranstaltungen, das, was so für die nächste Zeit stattfindet, wo vielleicht auch was für Sie dabei ist. Und ansonsten haben wir ja nächsten Sonntag auch wieder 14 Uhr die Bibelstunde. Und freuen wir uns auch wieder miteinander. Ja, und dann möchte ich gerne noch ein Segensgebet zum Abschluss sprechen. Wenn Sie mögen, können Sie gerne auch dazu aufstehen. Der Herr schaffe uns ein reines Herz und einen Verstand, der nach seinem Wort fragt. Der Herr behüte unsere Seelen und lege auf uns seinen Segen. Der Herr sei uns gnädig, wenn wir schuldig werden, und freue sich mit uns, wenn wir auf gutem Weg sind. Der Herr lasse sein Antlitz über uns leuchten, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben von ihm bekommen. Amen. Unter diesem Segen Gottes wünsche ich Ihnen auch eine gute, bewahrte Woche und vielleicht bis auf ein Wiedersehen.